Ja, liebe Geschwister und die nicht anwesenden Feriengäste, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier in der Zionshalle. Und bevor wir ins Wort einsteigen, darf ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir dürfen dich jetzt wirklich auch nochmal bitten, Herr, dass du alles in deine Hände nimmst, Herr. Dass es ein Gottesdienst nach deinem Wohlgefallen sein darf, Herr, wo dein Name verherrlicht wird, wo du gepriesen wirst, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, schenk Freudigkeit und Gnade, sowohl zum Reden als auch zum Hören. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, nachdem wir ja vergangenen Sonntag beleuchtet haben, wie mehr oder weniger unmittelbar nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus die Apostel von den Obersten der Juden ja regelrecht drangsaliert wurden, wollen wir uns heute eben diese Geschehnisse um Stephanus anschauen, die sich ja dann unmittelbar danach dann auch weiter ereignet haben. Trotz der beginnenden Verfolgung oder vielleicht sogar gerade deshalb kam es ja in Jerusalem regelrecht zu einer Erweckung, so dass es an der Zeit wurde, bewährte Brüder zu erwählen, die die Apostel jetzt in ihrem Dienst unterstützen sollten. Und einer dieser durch die Apostel auserwählten war eben Stephanus, über den geschrieben steht, dass er voll Glaubens und Heiligen Geistes sei. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 5. Wir werden uns heute mehr oder weniger wieder in der Apostelgeschichte aufhalten. Kapitel 6, Vers 5. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Stephanus war ganz offensichtlich ein besonderes Werkzeug im Heilsplan Gottes, so dass es ja menschlich betrachtet nur zu verständlich ist, dass sich der ganze Neid und Hass der religiösen Juden gegen ihn richtete. Zumal ja eben nicht nur der gemeine Pöbel sich vermehrt der apostolischen Lehre zuwandte, sondern sogar eine große Zahl an Priestern zum Glauben kam, so wie es in Vers 7 geschrieben steht, und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem, auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Und das muss für die Obersten der Juden ein Nackenschlag sondergleichen gewesen sein. Ja, dass sich selbst einige der ihren dieser neuen Lehre anschlossen. So durfte es nicht weitergehen. Dem muss ein Ende bereitet werden, bevor sich noch mehr dieser Lehre anschließen und die Autorität der religiösen Führer in Frage stellen. Und dann geht es weiter mit den Versen 8 und 9. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien und Asien standen auf und stritten mit Stephanus. Ja, waren es zuvor, wie wir es vergangenen Sonntag erfahren haben, noch hauptsächlich die Sadduzäer und Priester, die aufgrund der Ereignisse am Tempel gegen die Apostel vorgingen, sind es nun die Pharisäer und die aus den Synagogen, die gegen Stephanus hetzen und die neue Lehre der Apostel bekämpfen. Und es ist durchaus denkbar, dass jetzt unter diesen Leuten aus den jeweiligen Synagogen auch ein gewisser Saulus aus Tarsus war. Ein Pharisäer aus Zilizien, der dann erstmals bei der anschließenden Steinigung des Stephanus mit Namen genannt wird. Und dahingehend ist es eigentlich noch ganz interessant, dass ja Stephanus hier in dieser Apostelgeschichte so etwas wie ein Bindeglied darstellt zwischen Petrus und Paulus. Petrus war ja praktisch derjenige, der Stephanus in sein Amt einführte. Und Paulus sollte sich schließlich mitverantwortlich für das Ende seines Amtes zeichnen. So sind die Wege Gottes, der später Petrus und Paulus zusammenführt als mächtige Zeugen seines Evangeliums. Und ausgerechnet Paulus, der die Christen doch abgrundtief gehasst und verfolgt hat und sich mitverantwortlich zeichnet für die Steinigung des Stephanus, ausgerechnet Paulus wird anschließend zum größten Missionar und Lehrer des Evangeliums. Das ist doch wahrlich Gnade. Das ist wahrlich Gnade und lässt mich an die Frage erinnern, die ich vergangenen Sonntag zitiert habe. Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Ob Petrus womöglich neidisch auf Paulus war? Eigentlich hatte er allen Grund dazu. Zumal Paulus ihn ja auch mehr und mehr den Rang abläuft und in den Schatten stellt. Geht es in den Evangelien und in den ersten Kapiteln in der Apostelgeschichte noch hauptsächlich um Petrus, so hören wir von ihm im weiteren Verlauf immer weniger, bis praktisch gar nichts mehr. Und Paulus, er rückt mehr und mehr in den Vordergrund. Manch einer würde hier von Neid platzen. Aber ich glaube nicht, dass Petrus neidisch war. Denn zum einen hatte Petrus selber Gottes Gnade in besonderer Weise erfahren. Und zum anderen ist Neid ohnehin eine Frucht des Fleisches. Petrus aber ist im Geist und er weiß, dass Neid gerade auch in Bezug auf Gottes Güte völlig unangebracht ist. Und auch wir, liebe Geschwister, wir sollten niemals neidisch sein, sondern dankbar über die Güte Gottes und die Verbreitung seines Wortes. Dankbar, wenn auch unser Nachbar, der uns jahrzehntelang nur geärgert und verspottet hat, dem es an nichts in seinem Leben fehlte und in Saus und Braus gelebt hat, auf dem Sterbebett aufrichtigen Herzens sagen kann: Herr Jesus, sei meiner Seele gnädig und vergib mir all meine Schuld. Dankbar und nicht neidisch. Dankbar, wenn ich als angesehener, beliebter und sehr begabter Evangelist abgelöst werde. Von einem noch angeseheneren, noch beliebteren und noch begabteren Evangelisten. Ja, dankbar, dass Gottes Wort auch weiter seine Verbreitung findet und vielleicht sogar noch besser als jemals zuvor. Dankbar, wenn das Missionswerk Heukelbach womöglich bessere Traktate herausbringt als wir, wodurch Menschenherzen berührt werden. Dankbar, wenn auch in anderen Gemeinden Gottes Wort in aller Klarheit und Wahrheit verkündigt wird. Ja, wenn es um Gottes Wort und seiner Güte geht, dann ist jeder Anflug von Neid, Eifersucht und Stolz ein Werk des Teufels und sollte schnellstmöglich abgelegt werden. Aber weiter hier in unserem Text. Wie schon zur Zeit des Herrn Jesus, da verbünden sich nun die an und für sich verfeindeten Gruppen im Kampf gegen die Wahrheit. Denn die Sadduzäer und Priester auf der einen Seite und die Pharisäer und die Schriftgelehrten auf der anderen Seite, ja, sie waren sich ja in vielfacher Hinsicht alles andere als einig. Aber im Kampf gegen Jesus und seinen Gefolgsleuten, da zieht man am selben Strick. Und das ist bis heute so, wo sich Moslems, Juden, Kommunisten, Atheisten und sogar Namenschristen vereinen im Kampf gegen das Evangelium. Gruppierungen, die sich an und für sich spinnefeind sind, Aber wenn es gegen die Wahrheit geht, an einem Strang ziehen und einen Pakt mit dem Teufel schließen. Und was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, ja, ist doch letztlich nichts weiter als die logische Schlussfolgerung aller Gottlosigkeit. Da nämlich all diese Menschen, egal ob links- oder rechtsextrem, ob Moslem oder Jude, ob Atheist oder Namenschrist, all diese Menschen aus der Lüge sind. Sie sind allesamt Kinder der Finsternis, die gegen die Kinder des Lichts streiten. Es ist der Geist der Lüge, der wieder der Wahrheit aufbegehrt. Und diesbezüglich ist es sogar richtig, wenn all diese Gruppierungen womöglich davon sprechen, ja, wir glauben doch alle an denselben Gott. Ja, tatsächlich. Der Gott der Humanisten, der Gott der Religiösen und sogar der Gott der Atheisten ist ein und derselbe Gott. Nämlich der Gott der Lüge, der nichts, aber auch gar nichts mit dem einzig wahren Schöpfergott etwas gemein hat. Und dann weiter hier in unserem Text. Auffällig ist, dass die Juden hier aus diesen jeweiligen Synagogen in ihren Streitgesprächen mit Stephanus diesem ja gar nichts entgegenzusetzen haben. Vers 10, hier Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 10. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Oh ja, Stephanus ist voll Heiligen Geistes, voll Glaubens und voller Weisheit. Und das war ja auch ein Kriterium für den Dienst in der Gemeinde. In Vers 3, ja, darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Stephanus erfüllte nicht nur diese Anforderungen, sondern er war in allen Belangen und in all seinen Gaben treu. Treu bis in den Tod. Und genau das ist es, liebe Geschwister, was auch für uns zählt. Ob du jetzt über viele oder über wenige Gaben verfügst, aber deine Treue wird niemals unbelohnt bleiben. So wie es im 1. Korintherbrief geschrieben steht, in Kapitel 4, Vers 2, 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Das ist unsere Aufgabe, unsere Treue. Ob du als hochbegabter Missionar ständig unterwegs bist oder als von Gott begabte Beterin im Rollstuhl sitzt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Sei treu. Treu in deinem Dienst. Gemäß deiner Gaben und Möglichkeiten. Und dann weiter hier. Da seine Widersacher Stephanus also nicht mit Fakten und Argumenten beikommen können, ja, da müssen halt Lügen herhalten. Eine Strategie, die man schon gegen den Herrn Jesus angewandt hatte, und so auch hier, die Verse 11 bis 14. Die Verse 11 bis 14, immer noch Kapitel 6. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn letzter Worte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, letzter Worte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Städte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Nichts. Nichts von alledem hatte Stephanus wirklich gesagt. Zumindest noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und aus der Formulierung der Anklagepunkte, ja, da wird jetzt das Bemühen ersichtlich, die gegensätzlichen Parteien im Prozess gegen Stephanus zu vereinen. Man musste ja einen gemeinsamen Nenner finden, um Stephanus zum Schweigen zu bringen. so wie man ja auch einige Zeit zuvor den Herrn Jesus mit gemeinsamen Lügen und Intrigen dem Tod übergab. Die Priester und die Sadduzäer, sie waren ja in erster Linie für den Tempel zuständig. Und dahingehend lautet hier auch die Anklage: Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte. Denn wir haben ihn sagen hören: Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören. Sollte das Stephanus wirklich gesagt haben, dann war das für die Hüter des Tempels vergleichbar einer Gotteslästerung. Ja, das kam einer Kriegserklärung gleich, wo es doch für die Priester und Sadduzäer nichts Wichtigeres gab als den jüdischen Tempel. Wobei, vergessen wir das nicht, es sich um eine falsche Anklage handelte. Und doch beinhaltet es auch eine Wahrheit. Denn tatsächlich sollten der Tempel und die damit verbundenen Opfer verschwinden, wie es ja auch schon der Herr Jesus angedeutet hatte und wie es dann auch im Hebräerbrief bezeugt wird. Ja, und was war das Steckenpferd der Schriftgelehrten und Pharisäer? Das waren das Gesetz und die mündlichen Überlieferungen. Und so lautet die Anklage: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören: Jesus der Nazarener wird die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Sollte das Stephanus wirklich gesagt haben, dann war das für die selbsternannten Gesetzeshüter vergleichbar einer Gotteslästerung. Das kam einer Kriegserklärung gleich, wo es doch für die Schriftgelehrten und Pharisäer nichts Wichtigeres gab als Mose und das Gesetz. Wobei, vergessen wir das nicht, es sich um eine falsche Anklage handelte. Und doch beinhaltet es auch eine Wahrheit. Denn tatsächlich sollten das Gesetz und die damit überlieferten Gebräuche verschwinden und der Gnade weichen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes Kapitel 1, Vers 17. Und inmitten dieser falschen Anklagen und des blanken Hasses erleuchtet das Antlitz von Stephanus, der die Gnade und die Wahrheit in Christus bezeugt. Vers 15, Kapitel 6, Vers 15. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Gesichter der Ankläger auch leuchteten. Aber so ganz anders. So ganz anders als das Angesicht von Stephanus, der ruhig und friedlich die Hasstiraden ertrug, leuchteten die Ankläger mit hochrotem Kopf. Am liebsten hätten sie ihn doch hier schon vor Ort totgeprügelt, aber Stephanus stand da, ruhig wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Und sein Angesicht strahlte wie das eines Engels. Ja, müsste es hier nicht manch einem, der schon bei der Verurteilung des Herrn Jesus zugegen war, wie ein eiskalter Schauer den Rücken runtergelaufen sein? Welche Parallelen tun sich hier auf? Ja, man hat das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich. Und vielleicht hatte sogar der ein und andere hier aus dem Hohen Rat das Gesicht des Herrn Jesus vor Augen, als er in das leuchtende Antlitz von Stephanus schaute. Und abermals, wie schon einst beim Herrn Jesus, könnten die Gegensätze nicht unterschiedlicher sein. Hier die tobende Menge mit fletschenden Zähnen und Zornesröte im Gesicht. Und dort das Opfer, getrost, ermutigt und bewahrt von Gott. Bewahrt? Wovor bewahrt? Thomas, hast du dich da nicht ein bisschen vertan? Oder weißt du etwa nicht, wie die Geschichte hier endet? Doch, doch, Gemach, Gemach. Es gibt zwar viele Bücher, die ich noch nicht zu Ende gelesen habe, aber die Apostelgeschichte habe ich doch tatsächlich schon bis zum Schluss gelesen. Stephanus wird gesteinigt. Das habe ich auch mitbekommen. Aber was heißt denn Bewahrung? Und was beinhaltet auch diese Bitte um Bewahrung vor dem Bösen? Wie wir es im Vater unser beten und wie auch der Herr Jesus einst für seine Jünger bat. So in Johannes Kapitel 17, Vers 15, in seinem sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Da betet ja der Herr Jesus, Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst. Dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Hier geht es nicht um Bewahrung vor dem Hass und den Angriffen der Welt. Es geht nicht um Bewahrung vor dem tobenden Mob und auch nicht um Errettung vor dem leiblichen Tod. Wenn dem so wäre, ja, wo ist dann die Bewahrung all unserer verfolgten, misshandelten und getöteten Geschwister? Erhört Gott deren Gebete etwa nicht? Vergangenen Sonntag sprach ich vor dem Maßstab Gottes in Bezug auf die Gerechtigkeit. Und auch hier in Bezug auf die Bewahrung ist der Maßstab Gottes ein ganz, ganz, ganz anderer als der unsrige. Es geht um Bewahrung vor dem Bösen, der uns von der Wahrheit abbringen will. Es geht um Bewahrung vor dem, der uns in den Wahnsinn treiben will. Es geht um Bewahrung vor Satan und seinen listigen Verführungen. Ja, wir werden bewahrt, um in der Wahrheit zu bleiben. Wir werden gestärkt, um auszuharren. Und wir werden bewahrt, um treu zu bleiben und dem Hass zu widerstehen. Wir werden behütet, um in der Liebe zu verharren. Und wir werden errettet für die Ewigkeit. Bewahrung beinhaltet, die linke Wange hinzuhalten, wenn uns jemand auf die rechte schlägt, und sogar die zu lieben, die uns hassen. Bewahrung bedeutet, zu vergeben und im Gebet für unsere Feinde einzustehen. Das ist Bewahrung, wenn Hiob für seine Freunde, die doch so unbarmherzig mit ihm waren, Fürbitte tut, statt ihnen Böses zu wünschen. Das ist Bewahrung, wenn jemand sagen kann, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus leuchtet nicht nur wie ein Engel, sondern er verhält sich auch so. Indem er in der Wahrheit und in der Liebe Gottes bleibt. Ja, eine Liebe, die die Wahrheit nicht aufgibt und die Sünde sogar klar bei Namen nennt, aber dem Feind dennoch nichts Schlechtes wünscht. Das sind Bewahrte, die im Angesicht ihrer Feinde dennoch in der Liebe und Wahrheit ausharren. Aus mir selbst heraus werde ich das niemals schaffen. Und deshalb braucht es diese Bitte um Bewahrung, dass Gott, der Herr, es schenken mag und mir Kraft zur Liebe, zur Vergebung und zum Ausharren verleiht. Allein die falschen Anschuldigungen hätten Stephanus doch eigentlich zur Weißglut treiben können. Aber nein, kein böses Wort kommt über seine Lippen, noch nicht einmal ein schlechter Gedanke. Und trotz all der Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren, sind seine Augen eben nicht hasserfüllt, sondern voller Liebe. Menschlich betrachtet muss Stephanus doch gezittert haben wie nur was. Ja, wäre es nicht allzu verständlich, er hätte um Gnade gewinselt und sich für alles entschuldigt? Wäre es nicht normal, Stephanus hätte seinen Gott abgeschworen und um sein Leben gekämpft? Er war doch weder blöd noch naiv und er hat gewusst, was ihm blühen wird. Und dann dennoch diese folgende Rede, dann in Kapitel 7. Eine Rede, in welcher er mit der Wahrheit nicht hinter den Berg hält, obwohl ihm eine Notlüge womöglich das Leben gerettet hätte. Aber wie sagte es der Herr Jesus einst? Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Ich glaube nicht, dass Stephanus unbedingt an diese Worte gedacht hat. Aber das war auch gar nicht nötig. Weil Stephanus derart mit seinem Herrn verbunden ist, voll Glaubens und Heiligen Geistes, dass er erfüllt ist von dieser Gesinnung und Wahrheit in Christus Jesus. Und betrachten wir, wie es weitergeht, als man Stephanus vor den hohen Priester stellte. Kapitel 7, Vers 1. Da sprach der hohe Priester: Verhält sich denn dies so? Das war ohnehin nur eine rhetorische Frage, ja? Das Urteil war ja schon längst beschlossene Sache. Der hohe Priester, der wird hier zwar nicht mit Namen genannt, aber höchstwahrscheinlich handelte es sich um Kaiphas, derselbe verlogene Priester, vor dem schon der Herr Jesus stand und der Gotteslästerung bezichtigt wurde. Und ohnehin erinnern uns ja die ganzen Geschehnisse hier an den Gerichtsprozess gegen den Herrn Jesus. Ja, die Geschichte holen Kaiphas und vielen Mitgliedern des Hohen Rates wieder ein. War das vielleicht sogar eine zweite Chance, um Buße zu tun und den Messias doch noch anzunehmen? Eine Chance, die ja ganz offensichtlich auch manch ein Pharisäer und Priester ergriff. Aber der hohe Priester und die, die ihm folgten, ja, die verstocken ihr Herz auch weiterhin, so dass diese auch den erneuten Gnadenerweis Gottes ablehnen. Wobei interessanterweise Stephanus hier in seiner Rede aus Kapitel 7 gar nicht zur Buße aufruft, sondern seinen Zuhörern lediglich deren Sünden schonungslos vor Augen führt. Hatte Petrus zuvor noch zu Buße aufgerufen, proklamiert Stephanus schlicht und einfach die Wahrheit des Evangeliums. Und wer von der Wahrheit und dem Wort Gottes ergriffen wird, ja, der gelangt auch zur Sündenerkenntnis und wird automatisch in die Buße getrieben. Unverblümt bezichtigt Stephanus die führenden Juden der Sünde wider dem Heiligen Geist und denselben Verfehlungen, wie sie einst die Vorfahren begangen hatten. Vers 51, Kapitel 7, Vers 51. Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. War nun der Punkt erreicht, wo es für Kaiphas und viele andere keine Umkehr mehr geben konnte? Ja, Gott ist gütig, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist langmütig, auch in deinem Leben. Aber irgendwann ruft Gott eben nicht mehr. Irgendwann gibt es ein zu spät. Irgendwann ist der Zug der Gnade abgefahren. Irgendwann hat die Langmut Gottes ihr Ende. Und so heißt es in den Sprüchen, Sprüche Kapitel 1, ich will es uns lesen, auszugsweise ab Vers 24. Sprüche Kapitel 1, auszugsweise ab Vers 24. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben, Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Dieser Punkt, dass es zu keiner Buße mehr kommen konnte, war hier bei der bevorstehenden Steinigung von Stephanus ganz offensichtlich erreicht. Der Zug der Gnade war durchgefahren. Der zuvor begangene Mord an den Herrn Jesus war die folgenschwerste Katastrophe, in welcher man den Messias nicht nur ablehnte, sondern den Geist Gottes lästerte. Und da darf man sich schon fragen, ja, wie ist es da überhaupt möglich, nach solchen Schmähungen und Lästerungen mit Gott versöhnt zu werden? Scheint das nicht geradezu undenkbar? Genauso unmöglich, wie ein Christenverfolger namens Saulus zu einem hingebungsvollen Diener Christi namens Paulus wird. Genauso undenkbar, genauso unmöglich wie ein führender Nazi, an deren Hände das Blut von Millionen von Juden und anderen verfolgten Menschen klebt, am Ende seines Lebens sagen kann: Gott sei mir Sünder gnädig. Ja, es ist möglich. Aber nur aus Gottes Gnade und durch eine aufrichtige Buße, die mehr, weitaus mehr beinhaltet als ein Bedauern und eine billige Entschuldigung. Nein, Buße zu tun bedeutet, die begangenen Taten abgrundtief zu hassen und radikal umzukehren. Die Buße ist somit untrennbar mit dem Glauben verbunden. Nämlich dem Glauben, dass durch diese radikale Umkehr eine Versöhnung mit Gott erfolgt und alle begangenen Sünden tatsächlich vergeben sind. Einige der Obersten der Juden taten Buße, aber einige eben nicht. Und die endgültige Ablehnung des Messias, insbesondere nach den Predigten von Petrus und den Zeugnissen der Apostel, ließen die führenden Juden samt ihrem Tempel und ihrer Scheinheiligkeit dem Verderben entgegensteuern. Stephanus, er zeigt in seinem eindrücklichen Zeugnis seinen verdutzten Zuhörern schonungslos auf, dass deren Verhalten derer gleicht, die in vergangenen Zeiten den Gott ihrer Väter lästerten und Götzendienst betrieben. Stephanus war ja unter anderem angeklagt worden, Lästerworte gegen Mose geredet zu haben. Und dabei spricht er mit großer Ehrfurcht über Mose und zeigt auf, dass nicht er, sondern die führenden Juden Mose lästern, da diese nicht an Jesus glauben, obwohl doch Mose selbst vorausblickend über Jesus Zeugnis gegeben hat. Kapitel 7, Vers 37. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Stephanus weist damit auf den Herrn Jesus hin, dass dieser derjenige ist, auf den das Volk hören soll, den aber die Obersten der Juden abgelehnt haben und nun erneut ablehnen. Im weiteren Verlauf nimmt Stephanus dann auch noch Bezug auf den Tempel und bezichtigt damit insbesondere die Priester und Sadduzäer der Gotteslästerung, da diese Gott auf den Tempel reduzieren und dem ganzen Kult, der damit verbunden ist, statt den Gott ihrer Väter in ihren Herzen wohnen zu lassen. Und ist das nicht die große Not, auch heute, unter vielen Christen oder solchen, die sich Christen nennen, wo Gott in der Kirche sein Zuhause hat, aber nicht in deinem Herzen? wo Gott an irgendwelchen Prozessionen gegenwärtig ist, aber nicht bei dir zu Hause. Und wo Gott an christlichen Feiertagen Ausgang hat, aber keinen Platz in deinem Alltag. Das bedeutet, unbeschnitten zu sein an Herz und Ohren und nur nach außen hin einen Schein von Frömmigkeit zu besitzen. Und ich spreche bei alledem ja nicht von irgendeinem Gott, nein, sondern von dem Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde und in deinem Herzen wohnen will. Und damit zurück hier zu Stephanus und seiner kompromisslosen Rede, in welcher der von den Menschen Angeklagte, aber vor Gott gerechtfertigte Anklage gegen seine Ankläger erhebt. Noch einmal, Kapitel 7, Vers 51. Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren. Oha! Die religiösen Oberhäupter als Unbeschnittene zu titulieren, das war schon heftig. Die Heiden und die Unreinen waren die Unbeschnittenen, aber doch nicht die gesetzestreuen Priester, Sadduzäer, Pharisäer und Schriftgelehrten. Und dennoch, Stephanus sagt es hier, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Das war eine knüppelharte Rede, die sehr stark an das erinnert, was bereits der Herr Jesus in seinen sogenannten Weherufen den religiösen Führern einst vorwarf, nachzulesen in Matthäus Kapitel 23. Ja, die Geschichte wiederholt sich. Und anstatt Buße zu tun und in Sack und Asche zu bereuen, ist deren Herz erfüllt mit Lug und Trug und abgrundtiefen Hass. Ja, ihr Herz war längst erfüllt mit dem Geist des Antichristen. Vers 54, Kapitel 7, Vers 54. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Oh ja, Neid, Eifersucht, Stolz, Machtstreben und all diese Dinge führen letztlich in den Hass. Und der Hass wiederum lässt die Menschen völlig unkontrolliert zu Bestien werden. Und es ist der Hass, der auch heute vielen Christen entgegengeschleudert wird und der uns manchmal fragen lässt, warum eigentlich? Weshalb? Weshalb werden so viele Christen weltweit verfolgt, obwohl diese in der Regel doch niemandem wehtun? Und selbst in unseren Breitengraden, in diesem doch ach so toleranten christlichen Abendland, da springt ihnen der blanke Hass ins Gesicht. Wenn sie beispielsweise am sogenannten Marsch für das Leben teilnehmen oder anderweitig klar Position beziehen. Weshalb eigentlich? Was macht uns zu Feinden dieser Welt? Nun, der Herr Jesus, er hat uns ja bereits die Antwort gegeben. Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15, Vers 18, Vers 19. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, ja, so hätte die Welt das ihre lieb. Wenn ihr aber nicht weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ja, es ist einzig und allein unser Glaube an Jesus Christus, der die Welt uns hassen lässt. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es ist der Kampf Satans gegen Gott und allem, was auf diesen einzigartigen Schöpfer Gott hinweist. Und darin enthalten ist auch der Kampf gegen Israel, da das Volk der Juden, das Land Israel, die Stadt Jerusalem und der Tempelberg von dem Gott der Bibel und seinem Wort zeugen. Und deswegen ist Israel so umstritten und auch nur deshalb. Es geht nicht um die Palästinenser und es geht auch nicht um den Islam. Es geht um Gott, um sein Wort und um die Wahrheit. Darin enthalten sind der Kampf gegen die Ehe und Familie, da diese Grundpfeiler der Schöpfungsordnung Gottes sind. Es geht nicht um Toleranz, Liebe und Vielfalt. Es geht gegen Gott. Es geht gegen die Wahrheit. Es geht gegen sein Wort. Darin enthalten ist der Kampf gegen das ungeborene Leben, da Gott den Menschen in seinem Bilde geschaffen hat. Es geht nicht um die Würde und die Freiheit der Frau. Es geht gegen Gott, gegen sein Wort und gegen die Wahrheit. Darin enthalten ist der Kampf gegen die Geschlechtertrennung, da Gott ein Gott der Ordnung ist. Darin enthalten ist die unsinnige Evolutionstheorie, weil die Schöpfung von Gott Zeugnis gibt. Und darin enthalten sind der Widerstand gegen das Kreuz und die Bibel, da diese Zeugnis über den einzig wahren Schöpfer Gott geben. Ja, weil wir Zeugen der Wahrheit sind und wider der Lüge streiten, deswegen hasst uns die Welt. Die Wahrheit tut halt doch weh. Wie eine Kamera, die uns beim Ehebruch filmt, und wie ein Spiegel, der unsere Heuchelei aufdeckt. Und so auch hier. Keiner Fliege hat Stephanus etwas zuleide getan. Er hat lediglich die Wahrheit gesagt. Aber die tat weh. Die tat weh. Euer? Er war kein Diplomat, der seine Rede den Gegebenheiten anpasst. Er war auch kein Philosoph, der niemanden auf die Füße tritt. Und er war noch nicht einmal ein Geistlicher, der zum interreligiösen Gebet einlädt. Was war er? Ein Mann Gottes. Voll heiligem Geist, Weisheit, Kraft und voll Glaubens, dessen Antlitz strahlte wie das eines Engels, voller Frieden, Sanftmut und Liebe. Ja, ihm erging es wie zuvor den Aposteln, indem er geistgewirkt, selbst im Angesicht des Todes, gar nicht anders kann, als über das Zeugnis zu geben, woran er von ganzem Herzen glaubt. Und lesen wir, nachdem die Religiösen vor Wut schnauben und vor Hass platzen, was da mit Stephanus geschah. Die Verse 55 und 56, Kapitel 7, Vers 55, Vers 56. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Stephanus ist derart vom Geist Gottes erfüllt, dass er gar keinen Blick mehr für das Irdische hat. Gar keinen Blick mehr für all die Dinge, die ihn doch hier so bedrohen und in die Enge treiben. Nein, sein Blick ist nach oben gerichtet. Er hat nur noch einen Blick für die Herrlichkeit Gottes und für den Herrn Jesus. Und was für ein Gegensatz auch hier wieder. Dort die hasserfüllten Gesichter seiner Ankläger, die voller Wut Stephanus töten wollen. Und hier das friedvolle Antlitz dessen, der weiß, dass er in wenigen Augenblicken das Ziel erreichen wird. Dort die irdisch Gesinnten und hier der himmlisch Gesinnte. Dort die Gesetzeshüter und hier der Glaubende. Dort die Unbarmherzigen und hier der Begnadigte. Dort die Religiösen und hier das Kind Gottes. Und als Stephanus dann noch spricht, dass er den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen sieht, da war das für die Juden schlichtweg nicht mehr zu ertragen. Ja, klang denen womöglich die Stimme des Herrn Jesus im Ohr? Als dieser einst sagte, von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Und wie Jesus selbst verwendet Stephanus auch noch diesen messianischen Titel. Menschensohn, beziehungsweise Sohn des Menschen, ja, der Mensch gewordene Gott. Und das nahm den Religiösen auch noch den letzten Atem. Und deren Reaktion darauf ist an Heftigkeit nicht mehr zu überbieten und darf wohl als satanisch bezeichnet werden. Vers 57. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Die ganzen Geschehnisse um Jesus, die sich ungefähr so 2 Jahre zuvor ereignet hatten, sollten doch abgehakt und vergessen sein. Dieser selbsternannte Messias aus Nazareth war doch längst tot. Und nun kommen die Apostel und dieser Stephanus und lassen diese ganze unheilvolle Geschichte wieder aufleben. So wie auch tatsächlich der Herr Jesus auflebt, auferstanden ist aus den Toten und als der Heiland der Welt zur Rechten der Majestät sitzt. Plötzlich sieht man in Stephanus das leuchtende Antlitz des Herrn Jesus und in deren Ohren vernimmt man die Stimme des Menschensohnes. Und schonungslos erinnert Stephanus die Juden an die Ablehnung des Sohnes Gottes und an deren Schuld, den verheißenen Erlöser umgebracht zu haben. Das war wie ein Messerstich inmitten der Brust. Und da man nicht bereit ist, immer noch nicht bereit ist, Buße zu tun, beziehungsweise auch schon den Punkt überschritten hat, um überhaupt noch Buße tun zu können, scheint es jetzt sogar so, als würde Satan selbst Besitz über diese Männer ergreifen, so dass sich diese wie tollwütige Bestien auf Stephanus stürzen, der noch nicht einmal Anstalten macht, wegzulaufen. Was hat Stephanus stattdessen im Blick? Nein, er hält nicht Ausschau nach einem geeigneten Fluchtweg. Er ergreift keinen Stock und er ballt noch nicht einmal seine Faust. Er schreit weder um Hilfe noch um Erbarmen. Er verflucht seine Widersacher nicht. Er verfällt nicht in Panik und er zweifelt noch nicht einmal an Gottes Güte und seiner Bewahrung. Im Gegensatz zu seinen wahnsinnig gewordenen Widersachern hält er sich weder die Ohren noch die Augen zu. Er hat nur eins im Blick, die Herrlichkeit Gottes und den Herrn Jesus Christus. Ja, in diesem Moment hatte er den klarsten Blick von allen. Er sah das Licht inmitten der Finsternis. Er sah das Lamm inmitten der Bestien. Er sieht die Liebe inmitten des Hasses. Und er sieht das Leben im Angesicht des Todes. Das ist Bewahrung. Das ist Bewahrung, liebe Geschwister. Sterben zu können, in der Gewissheit leben zu dürfen. Ich weiß nicht, wann ich eins sterben werde. Und ich weiß auch nicht, wie ich eins sterben werde. Aber mag mein treuer Gott und Herr es schenken, dass mein Blick nicht getrübt wird und ich dankbaren Herzens in die Herrlichkeit einziehen darf. Ich selber kann es nicht. Dazu habe ich weder die Kraft noch den Mut. Aber der Geist Gottes mag es schenken. Und wir sollten diesbezüglich auch für unsere verfolgten und leidenden Geschwister bitten. Ja, o Herr, schenke unseren Geschwistern auch im Angesicht von Folter und Tod diesen klaren Blick auf deine Herrlichkeit, diese Bewahrung vor dem Bösen, sowie die Kraft und Freude, den Peinigern zu vergeben. Stephanus wusste, dass sein Tod beschlossene Sache war und erinnert uns das nicht alles, zumindest ansatzweise, an den Schauprozess gegen den Herrn Jesus. Nein, Stephanus ist nicht Jesus, aber Jesus ist in Stephanus. Stephanus ist voll Geistes und da, wo der Geist Gottes herrscht, da ist der Feind besiegt. Selbst wenn dieser meint, die Oberhand zu besitzen. So war es am Kreuz und so ist es auch hier. Und wenn es mir auch leicht fällt, das inmitten des Wohlstands zu sagen, so sage ich es dennoch. Auch unsere verfolgten Geschwister sind Sieger. Sieger in Jesus Christus. Und es sind deren blutrünstigen Peiniger, die hoffnungslos verloren sind, wenn sie denn nicht Buße tun und zu Jesus finden. Wenn sie den Zug der Gnade unbeachtet an sich vorüberziehen lassen. Und sehen wir nur, wie Stephanus in den Tod geht. Die Verse 58 bis 60. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Wie schrecklich! Wie schrecklich ist man geneigt zu sagen. Aber was für eine Gesinnung und was für ein glückliches Ende. Und abermals sind die Parallelen zu dem Herrn Jesus ja nicht zu übersehen. Und wenn man die letzten Worte des Stephanus mit den Worten seines Herrn vergleicht, ja, dann stellt man fest, wie sehr Stephanus mit Jesus verbunden ist. Und wie einst der Herr Jesus, so bittet auch Stephanus, dass seine Peiniger nicht vertilgt werden, sondern dass denen vergeben werden möge. Kein Gedanke an Rache und Vergeltung, kein Wort des Hasses, sondern sein Herz ist erfüllt von Liebe und Vergebung. Und das ist die logische Konsequenz, wenn ein Mensch voll Heiligen Geistes ist, voller Gnade und Wahrheit. Und zudem treibt der Geist Gottes Stephanus in das Gebet. Und seine Bitte lautet nicht, schicke Legionen von Engeln, um mich von meinen Feinden zu retten. Nein, sondern wie der Herr Jesus befiehlt auch Stephanus, dem allmächtigen Gott, seinen Geist an. Und interessant ist, dass sich Stephanus hier in seinem Gebet direkt an den Herrn Jesus wendet, den er ja zur Rechten der Herrlichkeit Gottes stehen sieht. Stephanus praktiziert hier praktisch ja bereits die Tatsache, dass wir uns in Jesus Christus an den himmlischen Vater wenden können und dürfen. Ja, wer im Namen des Herrn Jesus betet, der macht garantiert nichts falsch und ist direkt mit dem himmlischen Vater verbunden. Stephanus, er wurde somit der erste Märtyrer der Gemeinde und viele sollten ihm folgen, bis heute. Aber wie wir schon letzten Sonntag gelesen haben, hatte der Herr Jesus seinen Jüngern ja bereits verheißen, dass man sie verfolgen würde. Aber dies sollte den Jüngern die Gelegenheit geben, um Zeugnis zu geben. Und so auch hier. Die Steinigung des Stephanus beinhaltet ein Zeugnis und ein Gotteslob, wodurch der Name des Herrn Jesus bis heute verherrlicht wird und Tausenden von Menschen die Erlösung vor Augen geführt wird. Und damals, ganz konkret in diese Zeit hinein, war der Märtyrertod von Stephanus zugleich der Anstoß für die Erwählung von Paulus und der Beginn der weltweiten Verbreitung des Evangeliums. Denn ohne die anschließende Verfolgung wären die Jünger vielleicht, womöglich, in Jerusalem geblieben. Entgegen dem Befehl, geht hinaus in alle Welt. Aber so ergriffen viele die Flucht nach Judäa, Samaria und sogar darüber hinaus. Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria. Erinnert uns das nicht an das Wort des Herrn? Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und genau das sollte sich nun erfüllen. So wie es dann auch in Kapitel 11 bestätigt wird. Kapitel 11 aus der Apostelgeschichte, die Verse 19 bis 21. Kapitel 11 ab Vers 19. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das sind die Wege des Herrn. Gott kommt zum Ziel. So ganz anders, als wir denken und als wir es womöglich gerne hätten. Die Zeit war gekommen. Die Zeit war reif, um das Evangelium auch außerhalb der Stadttore Jerusalems zu verkünden. Ja, manchmal führt gerade eine Verfolgung oder auch persönliches Leid zur Ausbreitung des Evangeliums und manch ein Schrecken zur Erfüllung biblischer Prophetie. Aber was immer auch Gottes Plan in unserem Leben sein mag, in Ihrem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, was immer auch Gottes Plan sein mag, so mag unser treuer Gott und Herr einem jeden von uns diese Bewahrung schenken. Diese Bewahrung, ihm treu zu bleiben, in der Wahrheit fest verwurzelt zu bleiben, auszuharren und von Gott würdig geachtet in den Tod zu gehen. Wohl dem, der am Ende seines Lebens frohen Herzens sagen darf, und wenn es nur auf den Lippen ist oder im Herzen: Herr Jesus, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und wohl dem, über den Gott am Ende sagen kann: ich kenne deine Werke und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das wäre doch wahrlich ein glückliches Ende. Mag der Herr es schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von Herzen Dank sagen. Dank sagen auch für die Tatsache, dass du uns in deinem Wort ja auf der einen Seite doch schonungslos unsere Sünden, unsere Verfehlungen vor Augen hältst und auf der anderen Seite doch zugleich auch diese Sünden und Verfehlungen zudeckst. Zudeckst mit deinem kostbaren Blut, was du vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Da können wir nur von Herzen Dank sagen. Und Herr, und wenn wir auch hier, ja, in diesem Wohlstand leben, doch in dieser Zeit der Gnade, auch der Religionsfreiheit, der Demokratie und all diesen Dingen, Herr, wo es uns ja nichts wirklich kostet, den Glauben zu bekennen und zu bezeugen, so bitten wir dich aber dennoch, Herr, auch für den Alltag, dass du an jedem von uns Kraft, Mut und Freudigkeit verleihst, Herr, dass wir mit geisterfüllten Herzen zu der Wahrheit stehen und zu deinem Wort. Und dass wir keine Kompromisse eingehen, Herr, sondern es wirklich frohen Herzens sagen dürfen, es steht geschrieben. Lass einem jeden von uns dahingehend, Herr, fröhliche Zeugen sein, auch Beter, dass wir uns gebrauchen lassen, gemäß unseren Gaben und Möglichkeiten. Hab Lob und Dank dafür. Amen.